Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir in der VBA-Vorlesestunde über mein Lieblingsthema. Paragraph 7 VBA, Pflichtverletzungen, die der Auftraggeber ständig erzeugt, denn er bekommt diese Pflichten aus diesem Paragraphen heutzutage nicht mehr auf die Reihe. So, im Paragraph 1, also Paragraph 7 Leistungsbeschreibung, steht Folgendes in verschiedensten Nummern, 7 Stück an der Zahl. Nummer 1, die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. So, sezieren wir mal. Eindeutig und erschöpfend. Jetzt muss man spezifisch und gewerkegetrennt das Ding sezieren. Also erschöpfend und eindeutig ist natürlich erstmal sehr allgemein gehalten, aber doch auch gleichzeitig konkreter als man muss es irgendwie nur allgemein beschreiben. Ne? Das wäre dann das Gegenteil. So eindeutig und erschöpfend kann jemand nur ausschreiben, wenn er zuvor gemäß Vergabehandbuch vollständig ausführungsreif mangelfrei eine Ausführungsplanung vom Auftraggeber abgenommen bekommen und unterschrieben bekommen hat. Das bedeutet, Architekten und Planer haben Anrecht auf unterschriebene, vom Auftraggeber freigegebene Ausführungspläne. Erst dann können sie in der weiteren Leistungsphase 6 der HOI hier in der VBA nach § 7 ihre Leistungen mangelfrei erzeugen. Ja? Erst dann können sie die Leistungen eindeutig und erschöpfend beschreiben. Denn eindeutige Beschreibung funktioniert erst dann, wenn man vorher detailliert die zu erwartende Ausführung gedanklich vorweggenommen hat, sprich eine detaillierte Ausführungsplanung erstellt hat. Hinweise geben euch natürlich dann die allgemeinen Regelungen in den ATVs, in den allgemeinen technischen Vertragsbedingungen, die in 18299 fortfolgende und sämtliche, jetzt haltet euch fest, sämtliche gewerkespezifische Fachregeln, die ganz klar differenzieren, was der Planer in der Ausführungsplanung und der Handwerker in der Montageplanung zu erledigen und auszuführen hatte. So, es gibt bundesweit mehrere Institute, jeweils für die spezifischen Gewerke, die sich damit auseinandergesetzt haben, vor Jahren, vor Jahrzehnten, und das in verschiedensten Regeln niedergeschrieben haben. Diese Regeln werden also jetzt Teil der allgemein anerkannten Regeln der Technik, denn sie bilden halt eben die zu erwartende Planung des Auftraggebers ab, und zwar Projekt für Projekt für Projekt für Projekt, ist also Projektübung, und damit muss der Planer diese ganzen Regeln einhalten. So, ob er sie detailliert mit dem Auftraggeber vereinbart oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ja? In der Architektur gibt es für den Metallbau solche Dinge, für den Holzbau, für den Fensterbau, für den Stahlbau, für die Möbel, also für wirklich alles, ne? Für die Fliesen, für den Estrich, für den Verputz, für die, jetzt haltet euch fest, ganzen Denkmalschutzarbeiten, also Fassade, Stuckateur und so weiter, gibt es alles. Der Planer kennt sie nur nicht, weil der im Detail davon nichts weiß. Das heißt, durch Inkompetenz und Unkenntnis erstellt er jetzt Leistungsbeschreibungen, die weder eindeutig noch erschöpfend sind. Somit leistet der Planer eine mangelhafte Ausführungsplanung, denn das Leistungsverzeichnis ist Teil der Ausführungsplanung. Und ihr habt sofort, wenn ihr das alles seht, Bedenken und Behinderungsanzeigepflichten. Ja, um dem Auftraggeber frühzeitig klar und transparent erklären zu können, dass die Planung nicht ausführbar ist. So, das ist so die generellen strategischen Zusammenhänge darin. Denn jetzt kommt wieder Diskriminierung, ne, dass alle Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen. So. je allgemeiner jemand schreibt, desto weniger gleiches Verständnis entsteht draußen. Ja? So, und damit ist man wieder in der fehlenden Klarheit und Transparenz und damit hat der Auftraggeber später das Riesenproblem, dass sich Submissionsergebnisse massiv unterscheiden, von Mindestbieter bis hin zum Höchstbieter, teilweise doppelt, dreifach so teuer und er hat überhaupt keine Vergleichbarkeit. Ja? So, wenn ein Auftraggeber keine vergleichbaren Angebote hat, ist das LV höchst mangelhaft. Das heißt im Umkehrschluss, immer wenn ihr hohe Preisdifferenzen seht im Submissionsspiegel, ist es sofort der Hinweis, dass das LV Schrott ist. Ja? So, und jetzt kommt der nächste Punkt und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten brechen können. So, die Pflicht des Handwerkers ist es, zu kalkulieren und auszuführen. Die Pflicht des Planers ist es, zu planen und auszuschreiben. So, wenn jemand da irgendwo eine Pflichtverletzung begeht, ist klar, ne? Der Handwerker, wir kriegen dann die Mangelanzeigen, wir kriegen die Inverzugssetzung, wir kriegen die Abhilfeverlangen, wir kriegen die Kündigung, wir kriegen die Schadenersatzandrohung, all der ganze Rotz. So, aber wenn der Planer hier einen Fehler macht, kriegt das kein Mensch mit, weil der Auftraggeber das nicht checkt. Der Auftraggeber hat keine Fachkompetenz, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise prüfen zu können. Und wenn ihr euch das jetzt alles über euch ergehen lasst, anstatt da mal durch klare Hinweise in der Vergabephase, durch klare Unwirksamkeitsverweise beim Auftraggeber bereits in der Vergabephase darauf hinzuwirken, dann lernt der Auftraggeber es nie. Und überlegt mal bitte, wenn der Auftraggeber jetzt überhaupt gar nicht darüber weiter nachdenkt, dass die Planung totaler Schrott ist, ja, dann gibt es ja auch keinen Veränderungsdruck beim Auftraggeber, den Planer mal in die Pflicht zu nehmen. Denn wenn der Auftraggeber jetzt erkennt, dass die Planung Schrott ist, weil das LV komplett in sich nicht eindeutig und nicht erschöpfend ist und schon gar nicht vollständig, ja, so, dann kann er natürlich dem Planer auch eine Inverzugssetzung schreiben, der kann dem Planer eine Mangelanzeige schreiben, der kann dem Planer Geld einbehalten und so weiter und so fort. So, das macht er nur nicht, weil dem keiner von draußen erzählt, dass der Planer hier Scheiße gebaut hat. So, und deshalb ist Strategie immer, dass man auch in der Vergabephase diese Hinweismöglichkeiten, diese sachdienlichen Auskünfte einfach nutzt, um Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass hier Steuergeld beim Planer bezahlt wurde für eine extremst mangelhafte Leistung. Ja? Guckt euch nur mal hier die Folgen an, wenn wir hier ein paar Vorbemerkungen analysieren. Schlimm. Da ist nichts mehr eindeutig und nichts erschöpfend. Ja? So, und das ist halt eben genau das, es ist ein Imperativ. Die Leistung ist, ne, eine klare Pflicht. So, und wenn die Pflicht nicht erfüllt wird, hast du Rechte. Punkt. So läuft das. So, Nummer 2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben. Wie um Himmels Willen soll denn jetzt ein Planer alle beeinflussenden Umstände feststellen, wenn der Fachplaner noch nicht fertig ist mit der Planung, wenn der Architekt noch nicht fertig ist mit der Koordination, wenn der Architekt noch nicht mal in der Lage ist, irgendwie einen halbwegs realistischen Bauablaufplan zu koordinieren, daraus sich ergebende Umstände wären ja festzustellen und auszuschreiben. Wie um Himmels Willen soll das gemacht werden, wenn die Planer und Architekten nicht mehr Bestandsermittlungen vor Ort durchführen, weil sie die nicht beauftragt bekommen von Auftraggebern? Das heißt per se, die Leistungsbeschreibung ist jetzt auch wieder durch die Nummer 2 im Absatz 1 extremst mangelhaft, weil eben die beeinflussenden Umstände niemals festgestellt werden. So, und dadurch auch niemals angegeben werden. Und das ist ein Systemproblem. Ne? Wenn der Planer das alles tun würde, der würde der gemäß HWI hier nur noch Geld drauflegen. Ne? Deswegen versuchen Planer immer bis zur Leistungsphase 3 irgendwie sehr, sehr viel irgendeinen Rotz dahin zu rotzen, ja, einen Rotz dahin zu zeichnen, um möglichst viel Honorar schnell zu kassieren und dann nachher in Leistungsphase 5, 6 und 7 und 8 möglichst wenig zu tun. Ne? Weil wenn man jetzt diese ganzen Pflichten einfordert, dann verdienen die armen Planer kein Geld mehr in diesen Leistungsphasen. Ja, im Gegenteil, sie legen massiv drauf. So, und jetzt muss man halt irgendwie den gesunden Mittelweg gehen. Entweder wir als Handwerker legen am Ende massiv viel drauf. Oder aber der Handwerker legt am Anfang in der Leistungsphase 5 und 6 massiv viel Geld drauf, kann aber dann in der Leistungsphase 8 später wieder mehr Geld verdienen, weil es dann einfach geschmeidig läuft. Weil alles geklärt ist, bevor es beginnt mit dem Chaos. Ja? So, das sind jetzt eben Wege, da müssen wir einfach draußen diese Mittelwege individuell erzeugen, je nachdem, wie gut der Planer ist, je nachdem, wie dumm und ignorant und budgettechnisch der Auftraggeber ausgestattet ist und je nachdem, was zu euren Unternehmenswerten passt. So, dieses Spannungsfeld, diesen Dreiklang, den muss man einfach mitteln. Es muss einfach wieder in die Balance kommen, dass ihr am Ende nicht draufzahlt und am Ende die Gearschten seid, nur weil ihr als Sozialhandwerker einfach beide Augen zudrückt und sagt, lieber Planer, kein Problem, wir lösen das baubegleitend, ne? Ist kein Problem, wenn die Planung noch nicht fertig ist, wir sind schon gut, wir kriegen das schon hin. Ne? Ja. So, das ist einfach so das Thema. Wie gesagt, haltet einfach bis hierhin fest, der Planer kriegt es nicht hin, sämtliche beeinflussende Umstände festzuhalten, festzustellen und anzugeben. So. Heißt aber im Umkehrschluss für dich, dass das LV ist immer unvollständig, immer in sich widersprüchlich und damit extremst nachtragsträchtig. Und das meine ich jetzt nicht mit Bereicherung. Nachtragsträchtig in dem Sinne, dass du später Leistungen ausführst, die du vorab erstmal pausenisch kalkulieren konntest, sie dann nachträglich kalkulieren musst, damit du deine Kohle bekommst, die du draußen sowieso draußen lässt. Ja, es geht nur darum, dass das Geld reinkommt, was du draußen auch aufwendest. Ja, damit wir uns da direkt richtig verstehen. So, Nummer 3. Letzte Nummer für diese heutige Folge. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. So, sezieren wir mal. Ungewünschtes Wagnis, kann kein Mensch irgendwas mit anfangen. So. Aber Umstände und Ereignisse. Was ist denn jetzt ein Umstand, auf den ihr keinen Einfluss habt? Natürlich, ein komplett chaotisch organisierter Bauablauf. Das ist ein Umstand, ja, ein Bauablauf ist ja ein Umstand. So, ihr habt keinen Einfluss drauf, weil die Fremdgewerke ja vom Auftraggeber beauftragt werden, durch schwachsinnige Ausführungsfristen vom Architekten, die hin und vorne nicht passen. Ne, der Architekt ist hier in dem Fall der Hauptverursacher des ganzen Übels. Der kriegt es ja nicht hin, einen Bauablauf realistisch vorzudenken und dann auch noch so darzustellen mit einem entsprechend detaillierten Gantt-Diagramm, dass man diese Zusammenhänge erkennen kann. So, und du hast ja auch keinen Einfluss darauf, wie der die Sachen beauftragt und damit kannst du auch nicht diese preisbeeinflussenden Einwirkungen kalkulieren. Auf Deutsch, du kalkulierst upfront immer einen ungestörten, kontinuierlich durchfließenden Bauablauf, Leistung an einem Stück. Wäre es dem Architekten und dem Fachplaner möglich, einen Bauablauf realistisch zu rechnen im Vorfeld? Aber wie soll das gehen, wenn die die Planung nicht fertig haben? Ne? Also die können keinen Bauablauf koordinieren, wenn die die Planung nicht fertig haben bei einer Ausschreibung. Das funktioniert nicht. Ja? So, du brauchst immer vorab eine vollständig freigegebene Ausführungsplanung vom Auftraggeber. Daraus ergeben sich ja dann die ganzen Mengen, daraus ergeben sich dann die ganzen Aufwandswerte, sprich Zeiten und dann kann man erst realistisch Schnittstellen zeitlich koordinieren in einen vernünftigen Bauablauf, der dann reibungslos auch ineinander greift. Kriegen die halt nicht hin. So, und das ist zum Beispiel ein ungewünschtes Wagnis. Und aufgrund dieses ungewünschten Wagnisses, chaotischer Bauablauf, hast du natürlich später Preisansprüche, Vergütungsansprüche, für kleinteiliges Arbeiten, für kleinteilige Unterbrechungen, für ewig lange Kaugummi-Effekte, für den riesen Baubeginnverschiebungsthematik. So, nächstes ungewöhnliches Wagnis als Beispiel, dass jetzt klar wird, wenn jetzt Langläuferprojekte da sind, ne, die über mehrere Jahre gehen und es wird keine Stoffpreiskleidklausel und Lohnkleidklausel vereinbart, so, dann ist das ein ungewöhnliches Wagnis. Du kannst doch gar nicht den Einfluss von möglichen zukünftigen Ereignissen schätzen. Kannst du ja gar nicht. Ja? So, das steht ja hier. Du kannst nicht im Voraus schätzen. So, und das steht auch nicht gegenüber dem sogenannten frivolen Auftragnehmer. Also wenn man einfach so ins Blau hineinkalkuliert, ne, das ist ja eine Rechtsprechung. Manche Juristen denken ja, die könnten mit diesem Schwachsinn da die ganzen Nachtragsansprüche ablehnen. Völliger Bullshit. Ja? Das ist ein glasklares, ungewöhnliches Wagnis, wenn sowas einfach nicht als Werkzeug da reinkommt. Das ist ja für beide Seiten eine Balance. Ne? Preisgleichklausel, Lohngleichklausel. Wenn sich irgendwas da oben verändert, kriegen wir Handwerker ein bisschen mehr Geld. Wenn sich noch was unten verändert, kriegt auch der Auftragnehmer ein bisschen Minderkosten. Ist doch der Auftraggeber. So, Minderkosten. Das ist ja ein ganz, ganz ausbalanciertes Modell. So, das wäre so einfach für die Auftraggeber, das da reinzunehmen. Das Problem ist, keiner wird darin ausgebildet, einschlägig. Das heißt, kein Mensch hat Plan, wie diese Werkzeuge berechnet werden und wie sie und warum sie so funktionieren, damit sie fair genutzt werden. Ja? So, wenn du so ein Langläuferprojekt kalkulieren sollst, 1, 2, 3 Jahre und da ist nichts drin, rügen, das Ding muss runter vom Markt. Die sollen das erstmal richtig planen. So, und wenn dann bei solchen Langläufern, die haben ja dann so 2, 3, 4, 5, 6, 7 Millionen Auftragswert und höher, sind dann noch schlecht geplant, überhaupt nicht fertig geplant, dann ist ja klar, dass in Deutschland die Kosten explodieren. Ja? Ist halt ein Systemproblem. Ja? Aber gut, das sind wieder politische Themen, über die wir heute zumindest mal nicht sprechen wollen. Ja? Ja, das sind mal so ein paar Insights und ein paar Sezierungsmöglichkeiten, wie man jetzt in Paragraph 7 Absatz 1, Nummer 1 bis 3 in der Praxis interpretieren muss, um hier nicht Schiffbruch zu erleiden. Ne? Das sind also Insiderinformationen. So, in der nächsten Folge schauen wir uns dann fortlaufend dann die Nummern 4 bis 7 an und schließen dann im Bereich Paragraph 7 Leistungsbeschreibung dann auch inhaltlich ab. Denn das ist wirklich das wichtigste Instrument für euch beim öffentlichen Bauen. Hier muss der Planer richtig ins Detail. Ansonsten, wie gesagt, begeht er Pflichtverletzungen, die dann massive Kostenauswirkungen im Bauablauf für den Auftraggeber zur Folge haben. So, das war's zunächst mal wieder von mir aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.